Geht es euch auch manchmal so, dass wir diese Lieder singen und denken, oh, es wäre doch schön, wenn. Es wäre doch schön, wenn es so wäre, wie wir das gerade gesungen haben. Aber die Realität, die sieht, wenn ich alleine bin, irgendwie anders aus. Da würde ich gerne jemanden um mich haben. Da wäre ich gerne jemand, der einem sagt, dass ich ihm was wert bin. Kennt ihr Crocodile Dundee? Kann ich mal sehen, wer ihn noch kennt? Okay, die ganz Jüngeren eventuell nicht, es sei denn, sie haben eine der Wiederholungen im Fernsehen gesehen, weil das ist eine Filmkomödie aus den 80ern, Mitte der 80er, 86 glaube ich, gedreht. Crocodile Dundee, ein amerikanischer Trapper mit so einem schönen Lederhut und einem ziemlich großen Messer. Der wohnt in der Wildnis, weiß bestens, wie man dort sich gegen Feinde wehrt, wie der Kampf ums Überleben funktioniert mit Krokodilen und all diesen Sachen, die es dort in Australien gibt. Und der lernt eines Tages eine hübsche amerikanische junge Reporterin kennen, weil sie hat gehört von diesem Crocodile Dundee und sie möchte gerne über dieses karge, aber auch glückliche Leben dieses Crocodile Dundee eine Reportage machen. Und da Crocodile Dundee überhaupt das Leben in einer Großstadt nicht kennt, nimmt sie ihn kurzerhand mit nach New York und dann wird es, wie gesagt, komödiantisch. Crocodile Dundee sieht die Großstadt mit seinen australischen Trapper-Augen und kommt überhaupt nicht dort zurecht, weil diese vielen Menschen, die da rumlaufen und so viele gehen an ihm vorbei und er grüßt alle und sprecht alle an und so, weil das eben im Busch so natürlich ist, weil da trifft man ab und zu jemanden, aber die hunderte, tausende Leute, die an ihm vorbeigehen, er kommt da irgendwie gar nicht mit zurecht. Und er ist auch verwundert über die seltsamen Gebräuche, die es in so einer Großstadt gibt. In dem Ganzen erklärt ihm jemand, was ein Psychiater ist. Und er fragt entsetzt, habt ihr denn gar keine Kumpels? Wisst ihr, was ein Kumpel ist? Deswegen habe ich diese Überschrift mit dicke Kumpels überschrieben. Ich glaube, für den einen ist ein Kumpel einfach ein Bergarbeiter oder der Kollege eines Bergarbeiters. Für manche ist ein Kumpel so kein echter Freund, eben nur ein Kumpel, ein Kumpan. Daher kommt dieses Wort auch. Oder für manche ist ein Kumpel echt ein dicker Kumpel, mit dem man durch dick und dünn geht. Eben ein richtiger, echter Freund. Der Kumpel aus dem Pütt, also aus dem Pott, aus dem Ruhrpott, woher dieser Begriff kommt, der ist mit dir in die tiefsten Tiefen, an die dunkelsten Orte dieser Erde gefahren und da waren die Leute im Leben und im Tod aufeinander angewiesen. Also ich würde unter einem Kumpel einen echt dicken Freund verstehen. Also dick im Sinne von auch minder Beleibte können dicke Freunde haben und dicke Freunde sein. Eine Statistik behauptet, dass mehr als die Hälfte aller Deutschen keine Freunde haben. Also keine, wie ich es meine, keine echten Kumpels haben. Also ich meine jetzt nicht die auf Facebook, wo man da anklickt, Freund oder sowas, ne, mit 1200 Stück oder so. Die meine ich jetzt nicht. Auch Familiengemeinschaften, in denen Menschen soziales Verhalten lernen, ich sage mal, zur Gemeinschaft befähigt werden, sind nicht selbstverständlich. Ein Soziologe hat einmal gesagt, Familie, das sind viele Fernseher um einen Kühlschrank. Ein anderer fordert, wir brauchen individuelle Beziehungen, die herzlich sind und uns trotzdem nicht einengen. Wir brauchen Freundschaften. Nicht einengen, aber Weite vermitteln. Meine Frage ist, gehörst du zu denen, die Freunde haben? Hast du einen echten Freund, eine echte Freundin? Die Bibel berichtet uns von einer Freundschaft zwischen zwei Männern, die zum idealen Beispiel aller Freundschaften geworden ist. Es ist die Freundschaft zwischen einem ehemaligen Hirtenjungen und einem Königssohn. zwischen David und Jonathan. Und ich möchte uns einige Verse aus dem Beginn dieser Freundschaftsgeschichte lesen. Die Freundschaftsgeschichte zieht sich über weitere Kapitel hin, nicht nur 18, 1 bis 7, sondern auch 19, 20, 21, bis zum Tod von Jonathan im ersten Kapitel des zweiten Buch Samuels. Ich lese erstmal, die werden nicht angezeigt, zwei Verse, die nochmal auf diese Geschichte mit Goliath eingehen, weil früher gab es ja keine Kapiteleinteilung, die ist ja von Menschen später gesetzt worden. Und die beiden Schlussverse aus dem 17. Kapitel sind ja noch der Schluss von der Goliath-Geschichte. Und da heißt es, als David von seinem Zweikampf mit Goliath zurückkam, führte Abner, der Heerführer, ihn sofort zum König, zu Saul. Immer noch trug David Goliaths Kopf in der Hand. Saul fragte ihn, aus welcher Familie kommst du? Ich bin ein Sohn von Isai aus Bethlehem, antwortete David. Ende Kapitel 17. Kapitel 18 geht dann so los. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge. Wohin Saul ihn auch schickte, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten und schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Dieser letzte Vers hat mich so ein bisschen, David aber, hat mich so ein bisschen an meine Predigt vor zwei Wochen erinnert, wo ich über die Erwählung oder die Auswahl und die Salbung von David als König gesprochen habe. Da hieß es nämlich, da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Die Vorgeschichte noch mal kurz in wenigen Worten. Saul ist König in Israel, doch Gott verwirft ihn wegen seiner Eigenmächtigkeiten. Noch zu Sauls Amtszeit salbt Gott durch den Propheten Samuel einen neuen König, nämlich diesen jugendlichen Hirtenjungen David. Durch besondere Umstände fügt es Gott so, dass David an den Hof des Königs Saul kommt und dort ausgebildet wird und durch militärische Erfolge, wie wir es gerade gelesen haben, schnell zum Volkshelden avanciert. Da der König Saul weiß, dass Gott ihn verworfen hat, es ist ihm bewusst und das Königtum aus seiner Hand und von seiner Familie reißen wird, wacht er eifersüchtig über seinen Thron. Entschlossen, jedem Emporkömmling, der irgendwie zeigt oder nur eine Nase raushebt, zu liquidieren. Je länger David am Hofe des Königs lebt, desto größer wird der Hass des Königs auf diesen jungen Mann. 1000, David aber 10.000. Nach einigen missglückten Mordversuchen im Affekt plant Saul, David dann doch konkret umzubringen. Wenn ihr die nächsten Kapitel lest, werdet ihr in diese ganze immer wieder Mordversuche hinein eintauchen können. Für David wird das Leben am Hof des Königs zum sprichwörtlichen Spießrutenlauf. Täglich muss er Mordversuche fürchten, immer wieder muss er fliehen. Wenn die Laune des Königs dann wieder besser geworden ist, kommt er an den Hof zurück. Inmitten dieser für ihn lebensfeindlichen Umwelt hat Gott dem David Freunde zur Seite gestellt. Da ist zum einen der alte Prophet Samuel, der aber in diesen Geschichten jetzt nicht mehr namentlich auftaucht. Da ist Michal, seine Frau, die ihn liebt. Es ist die Königstochter, die Tochter von Saul. Und da ist Jonathan, der Thronfolger, der eigentliche Thronfolger. David und er werden zu allerbesten Freunden, echte dicke Kumpels. Bisschen anders als bei Ziemlich beste Freunde, französische Komödie, kennen auch die Jüngeren. Da war es ja erst sehr gegeneinander, die beiden sind ja auch sehr unterschiedlich, aber sind dann eben ziemlich beste Freunde geworden. Bei David und Jonathan war es anders. Da hieß es nämlich, vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr. Er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Und David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Und Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Da zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Das war die Einleitung. Der erste Gedanke ist, Gott hat uns dazu geschaffen, in guten Beziehungen zu leben. An manchen Stellen berichtet uns die Bibel, wie Beziehungen zwischen Menschen in die Brüche gehen, wo Beziehungen versagen. Und die Bibel ist da, wie Christoph das schon gesagt hat, schonungslos offen und sie spiegelt auch die uns umgebende Realität wider. Nicht nur Menschen in Beziehungen, die zerbrechen, sondern eben auch Völker, die immer wieder aneinander geraten und sich gegenseitig vernichten. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass unser Fokus sich nicht auf Beziehungen richtet oder nicht nur auf Beziehungen richtet, die ständig scheitern und zerbrechen und wo wir uns damit runterziehen lassen. An dieser Stelle berichtet uns nämlich die Bibel von einer Beziehung zwischen zwei Menschen, zwei Freunden, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Gott hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen und er hat eine Sehnsucht nach Beziehung in uns hineingelegt. Es gibt eine Allenbach-Studie von 2021 und 2014, die sich recht ähneln, da sind die Prozentpunkte ganz leicht unterschiedlich. Die Hälfte sagt, was ist dir wichtig im Leben? Erfolg im Beruf, Menschen in Not helfen, Kinder haben 59%, Spaß haben, Leben genießen. So ein Lebensstil mit H beginnt es. Hedonistisch, danke schön, ja, so ein hedonistischer Lebensstil. Dann soziale Gerechtigkeit, 64%, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtsein, 71%, glückliche Partnerschaft, 75%, Familie, da für Familie da sein, sich einsetzen, also selber auch aktiv was machen, 80% und der höchste Punkt, was mir im Leben wichtig ist, 85,2%, gute Freunde und echte, enge Beziehungen. In unserer Beziehungsfähigkeit sind wir tatsächlich ein Abbild Gottes. Gemeinschaft unter Menschen ist deshalb möglich, weil sie ein Abbild der Gemeinschaft Gottes mit sich oder in sich selbst ist. Gott hat Gemeinschaft mit sich. Gott Vater, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist pflegen eine perfekte Gemeinschaft. Und der tiefste Grund unserer Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach heilen Beziehungen, nach echten Freunden liegt im Wesen Gottes begründet. Er pflegt Beziehung, er existiert in Beziehung und Gott hat uns dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben. Mein zweiter Gedanke, Gott steht zwischen oder inmitten. Er verbindet sozusagen mich und meinen Freund. Gott steht zwischen mir und meinem Freund. Die Freundschaft zwischen David und Jonathan ist nicht nur eine menschliche Verabredung. Sie schließen einen Freundschaftsbund und in diesem Bund mit gegenseitigen Versprechen und Verpflichtungen beziehen sie Gott mit ein. Also allein schon dieses Mantel ausziehen, die ganzen Waffen und alles übergeben, den Gürtel, drückt sich schon so eine völlige Hingabe aus. Aber in den Ganzen beziehen sie Gott mit ein. Die Situation spitzt sich wieder einmal für David zu. Saul will ihn wieder umbringen. Und David ahnt das und trifft sich mit Jonathan. Das könnt ihr, wie gesagt, in den folgenden Kapiteln nachlesen. Anfangs kann Jonathan nicht recht glauben, dass die Gefahr für David wirklich so groß ist, und doch lässt er sich korrigieren. Und dann ahnt Jonathan, dass er niemals den Thron seines Vaters bekommen wird, sondern dass David der neue König sein wird. Da es üblich war, jegliche Anwärter, Konkurrenten vor der Thronbesteigung umzubringen, fürchtete Jonathan trotz seiner Absprachen um sein Leben und um das seiner Familie. Und deshalb schworen sie sich, dass David Jonathan und seine Familie nicht anrühren würde. Jonathan verabredete nun ein Zeichen, mit dem er David warnen wollte, wenn Gefahr bestehen würde. Und da heißt es am Ende dieses Gesprächs: Für das Wort aber, das du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür steht der Herr zwischen dir, mir und dir ewiglich. Und später, als Jonathan denn erfahren hat, wie ernst es um David steht und sie sich für immer voneinander verabschieden, wirklich für immer, also bis zum Tod Jonathans, voneinander verabschieden, da heißt es in 1. Samuel 20, Vers 42, und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Tatsächlich nimmt David später den mit Einschränkungen behafteten Sohn Mephibosheths auf und pflegt ihn bis zu seinem Ende. Freundschaft ist eine geistliche Sache. Zwischen Freunden steht Gott. Was einer der beiden tut oder sagt, betrifft auch gleichzeitig Gott. Ist einer untreu, verrät einer den anderen, dann trifft das auch Gott. Hält einer zum anderen, opfert er viel oder gar alles, dann steht auch Gott dazwischen. Hier erhält die Freundschaft eine Dimension, die unendlich tief ist und die der Freundschaft eine große Tragfähigkeit verleiht. Beziehungen zwischen Menschen werden reich und gesegnet, wenn Gott inmitten zwischen den Menschen steht. Da ist die Liebe Gottes, da ist die Vergebung Gottes, wenn einer schuldig wird, und da ist die befreiende Offenheit einer starken Beziehung. Mein dritter Gedanke: Ein Freund darf korrigieren. Ein Freund darf mich korrigieren. Korrektur nehmen wir tatsächlich nicht so gerne an. Sagen wir zwar immer, kannst mich korrigieren, finde ich gut, kann ich von lernen. Aber was in meinem Inneren abgeht, denke ich manchmal, will er mich nicht doch fertig machen. Weil Korrektur irgendwie doch immer wehtut, weil es mir meine Mängel aufzeigt. Am leichtesten fällt es mir allerdings, Korrektur anzunehmen, wenn sie von einem Menschen kommt, von dem ich weiß, dass er es wirklich gut mit mir meint. Wenn ich weiß, dass er mich nicht runtermachen will, dass er mich nicht abschießen will, sondern dass er mich warnt, mir zurechthelfen will oder mich vor einer Falle bewahren will. Ein Freund darf mich korrigieren. Als David besorgt mit Jonathan redet und Angst um sein Leben hat, da hält Jonathan das erstmal für übertrieben. Und er glaubt David im ersten Moment nicht. Er denkt, David sieht Gespenster. Wie kommst du darauf, versucht Jonathan seinen Freund zu beruhigen. Niemand will dich töten. Du weißt genau, dass mein Vater nichts unternimmt, ohne es vorher mit mir zu besprechen. Sei es wichtig oder unwichtig. Warum sollte er mir ausgerechnet seine Mordabsichten verheimlichen? Nein, David, das siehst du falsch. Das war die Überzeugung Jonathans. Aber hier ging es nicht um irgendeine Lappalie, irgendeine Unwichtigkeit. Hier ging es um Davids Leben. Wenn Jonathan sich irrte, bedeutete das für David den Tod. Beide sind in dieser Geschichte in einer völligen Extremsituation und beide müssen tatsächlich mit dem Tod rechnen. Geht es so aus, Ist der Tod des einen wahrscheinlich? Geht es anders aus? Ist der Tod des anderen sicher? Doch David lässt bei seinem Freund Jonathan nicht locker und er besteht darauf, dass Jonathan sich irrt. Und Jonathan ist tatsächlich bereit, seine Meinung zu überprüfen. Er will von seinem Vater herausbekommen, ob es wirklich so schlimm um David steht. Wir brauchen Freunde, die uns in liebevoller Weise korrigieren. Und wir brauchen die Größe und das Vertrauen, uns auch korrigieren zu lassen. Mein vierter Gedanke, der Preis der Freundschaft. Ich bin mir sicher, jeder von uns wünscht sich solch einen Freund, solch eine Freundin, wie Jonathan es für David war. Eine einflussreiche Person, die alles für einen tut. Dem oder der man sich mit seinen Sorgen, seinen Nöten anvertrauen kann, der oder dem man blind vertrauen kann oder der sich für einen einsetzt. Jonathan ist der ideale Freund. Wir müssen es aber auch mal umdrehen. Bin ich bereit, für einen Freund oder eine Freundin den Preis des Jonathan zu bezahlen? Der Preis, den Jonathan für diese Freundschaft zu zahlen hatte, war unendlich hoch. Jonathan verzichtete auf den Thron. Jonathan ahnte, dass er nicht, sondern eines Tages David dort sitzen würde, wo er eigentlich sitzen sollte. Aber die Freundschaft zu David war ihm wichtiger. Er hätte ja wie sein Vater den Emporkömmling irgendwie in eine Falle locken können. Er hätte ihn sogar töten können. Und das wäre Saul natürlich auch sehr recht gewesen. Stattdessen regelt er mit seinem Freund schon die Zeit nach Saul, wenn David König ist. Mehr noch, Jonathan ist bereit, Spion am königlichen Hof für seinen Freund zu sein. David kommt dann, zum Glück, nicht zu einem Fest, weil er befürchtet, dass Saul ihn umbringen werde. Jonathan deckt David, er gibt vor, ihm Heimaturlaub gewährt zu haben. Und schließlich ahnt Saul, dass sein Sohn den verhassten Hirtenjungen deckt und er gerät in Raserei. Nun wirft er diesen Speer, den er schon öfter nach David geworfen hat, auch auf seinen Sohn Jonathan. Er verfehlt ihn nur knapp. Das heißt, Jonathan riskiert sogar sein Leben für David. Jesus hat einmal gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat das getan. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Jonathan erfährt, wie schlimm es um David steht. Und er kann ihn warnen. Und beide verabschieden sich rührend für immer voneinander. Und David flieht und lebt danach viele Jahre auf der Flucht vor Saul. Schließlich hört David, dass Saul und sein Sohn Jonathan und auch andere Söhne in einer Schlacht gefallen sind. Da stimmt David ein Klagelied an. Und in diesem Klagelied heißt es, die Helden sind tot, im Kampf gefallen. Durchbohrt liegt Jonathan auf deinen Bergen, Israel. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Die Helden sind tot, im Kampf gefallen. Unsere besten Männer haben wir verloren. Crocodile Dundee hat gefragt, habt ihr denn keine Kumpels? Hast du keinen Kumpel? Bist du einem Kumpel? Christus ist der beste Kumpel. Er geht mit dir in die tiefsten Tiefen und an die dunkelsten Orte. Jesus hatte die größere Liebe. Die größere Liebe, dass er sein Leben ließ für seine Freunde. Er ist ein Freund, dem wir uns anvertrauen können. Auch wenn wir vielleicht zurzeit keinen Freund haben oder keine beste Freundin haben. Und nichtsdestotrotz brauchen wir Freunde. Und wir müssen einander Freunde sein, miteinander durch dick und dünn gehen, durch alle Lebenslagen. Möchtest du David für Jonathan oder Jonathan für David sein? Es geht nicht darum, von dieser Geschichte emotional berührt zu sein. Wie schön es doch bei anderen ist oder wie es wäre, wenn. Sondern ich muss mich mit Haut und Haaren in so eine Freundschaft einbringen. Auch wenn das Lied, das wir jetzt singen, unserem Herrn gilt, können wir uns anstecken lassen von der Sehnsucht, in Beziehungen mit Haut und Haar einzutauchen. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn.